Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Ja, nicht nach irgendeinem Grand Prix. Ich muss sagen, ich vermisse es echt, das zu sagen, nach dem großen Preis von, keine Ahnung, so etc. Ne? Ja, dauert allerdings noch ein paar Wochen, bis es dann weitergeht mit der Formel 1. Das erste Saisonrennen übrigens mal wieder in Australien. In den letzten Jahren war es ja immer der Saisonstart in Bahrain. Jetzt geht es wieder als erstes nach Australien. Aber wie gesagt, das ist alles noch ein bisschen hin. Trotzdem können wir schon mal sagen, dass es natürlich so langsam wieder losgeht. Und auch in dieser Woche gab es tatsächlich einige Themen rund um die Formel 1, die so ein bisschen aufgekocht sind. Und unter anderem war das der Deal mit Spa, also mit der Rennstrecke in Belgien. Die haben nämlich, oder die Rennstrecke hat nämlich einen neuen, die Rennstrecke hat nämlich einen neuen Vertrag bekommen. Allerdings mit einem Haken, so würde ich es einfach mal beschreiben. Also der Vertrag geht erstmal pauschal so bis 2031, was ja prinzipiell erstmal eine gute Nachricht ist, weil wir wissen alle, der große Preis von Belgien in Spa stand lange auf der Kippe, dass er eben nicht mehr im Formel 1 Kalender sein soll. Spa gehört jetzt zu den traditionsreichsten Rennstrecken eben in der Formel 1, ist auch speziell auf jeden Fall, ist eine sehr lange Strecke in der Formel 1 und wir wissen natürlich auch, dass es einige gefährliche Stellen gibt, das ist auch kein Geheimnis. Trotzdem war, wie gesagt, Spa eben jetzt schon etwas länger auf der Kippe. Nun gab es aber eben die Nachricht, dass der Vertrag mit der Rennstrecke bis 2031 verlängert worden ist, aber eben mit einem Haken, jetzt kommt er. Und zwar wird es im Jahr 2028 sowie 2030 kein Rennen geben. Das hat die Formel 1 auch gleichzeitig eben bekannt gegeben. Die Frage war natürlich so ein bisschen, warum jetzt nicht 2028, 2013? Die Formel 1 hat da jetzt kein konkretes Statement zu abgeben, warum man jetzt in den beiden Jahren kein Rennen hat. Aber es lässt sehr, sehr viel darauf schließen, dass eben dieser Grand Prix rotieren wird. Vermutlich eben, keine Ahnung, sowas wie ab 2026, 2027, dass dann in den Jahren 2028 und 2030 quasi eben kein Rennen dort stattfinden wird. Das will ja die Formel 1 eben einführen, dass Strecken mit anderen Strecken quasi tauschen. Da hieß es ja auch, dass Sandford mit dabei sein soll. Allerdings ist Sandford ja jetzt schon komplett raus, muss man sagen. Ist ja nur noch bis 2026 im Kalender und wird danach nicht mehr länger im Formel 1 Kalender sein. Ja, genau. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ich habe mir mal so ein bisschen die Kommentare durchgelesen tatsächlich, so unter den ganzen Social Media Posts von verschiedensten Seiten. Also natürlich einmal auf jeden Fall auch von der Formel 1. Da waren die Stimmen, eher nicht so positiv, sage ich mal, dass man dass man den Vertrag verlängert hat, das ist auf jeden Fall, finde ich, schon ein gutes Zeichen, aber dass man im Jahr 2028 und 2030 eben nicht den Grand Prix haben wird, das, fand ich, wurde eher so ein bisschen negativ angesehen, kann ich auch nachvollziehen, weil ich selber auch finde, dass es eher, nicht so ein gutes Zeichen ist, irgendwie. Ich finde es schade, dass der große Preis von Spa nicht die ganze Zeit, dabei ist, sondern eben mit Unterbrechung und mit anderen Strecken rotieren muss. Finde ich persönlich ist eigentlich ein Unding, weil Spa ist so eine besondere Strecke, wo ich einfach sage oder wo ich einfach finde, diese Strecke sollte einfach jedes Jahr im Rennkalender sein. Das ist bei ein paar Strecken so, also dazu gehört für mich Spa. Aber auch Silverstone oder solche Strecken wie Monza, Imola. Klar ist manchmal das Überholen ein bisschen schwierig, aber es ist einfach Tradition. Und Strecken wie Miami sind auch lange im Rennkalender und dort ist auch Überholen schwierig. Klar, dort ist mit mehr Geld, sag ich mal. Also ist mir schon klar, warum der Grand Prix da stattfindet und in Spa eben rotieren muss. Aber trotzdem, deswegen finde ich es auf jeden Fall schade auch, dass im Jahr 2028 und 2030 eben kein Rennen in Spa stattfinden wird. Ich bin dann gespannt. Ich gehe mal davon aus, dass Spa dann mit einem Rennen in Europa tauschen wird. Sprich, es wird wahrscheinlich irgendeine Rennstrecke geben, die dann für 2028 und 2030 vermutlich einen Vertrag kriegt. Ja, mal sehen, was es dann wird. Ich bin echt gespannt, was die Formel 1 dann. Also, weil man muss ja auch überlegen, du musst es ja auch, sage ich mal, verkauft kriegen, dass im Jahr 2028 und 2030 eben irgendeine Rennstrecke das annimmt, eben für ja diese 2 Jahre quasi, die aber ja auch nicht hintereinander sind, ja, eine Strecke zur Verfügung zu stellen, wirtschaftlich, das ist natürlich auch schwierig. Also wenn man eine Strecke hat und sagt, sage ich mal, ja, für 2 Jahre kriegt ihr jetzt erstmal ein Formel-1-Rennen, die muss allerdings, sage ich mal, renoviert werden oder so oder restauriert werden. Glaube ich, ist auch nicht jede Strecke direkt dabei und sagt, okay, für diese 2 Veranstaltungen werden wir die jetzt komplett erneuern, auf den neuesten Stand bringen. Deswegen glaube ich, könnte es schon schwierig werden. Und ja, ich bin gespannt, was sich daraus so entwickeln wird. Mal sehen, ob jetzt in der Zukunft mit anderen Verträgen eben auch solche Themen, sage ich mal, aufkommen, dass eben dort auch dann so Verträge gemacht werden, die allerdings teilweise eben Unterbrechungen mit dabei. Also, das erstmal so ein bisschen zu der News rund um rund um den großen Preis von Spa, die jetzt eben in der vergangenen Woche rauskam. Eine andere Nachricht kam auch noch raus. Die war jetzt nicht so überraschend, aber am Ende wurde sie jetzt halt eben einfach bestätigt. Und zwar der Deal rund um Franco Colapinto. Der junge Argentinier wird nämlich nun Ersatzfahrer werden bei Alpine. Ist ja schon, wie gesagt, erstmal ein bisschen ungewöhnlich. Also Colapinto ist ja die komplette Saison bei Williams, also nicht die komplette Saison, aber ist ja Williams Junior gewesen und ist dann eben seit Sanford für Williams gefahren. Allerdings muss man ja auch sagen, dass bei Williams für ihn erstmal die Aussichten auf einen Platz eher nicht so gut stehen, weil man mit Carlos Sainz natürlich einen Fahrer hat, der sehr gut eben ist, schon in der Formel 1 gewinnen konnte. Der kommt von Ferrari so, natürlich hat er was drauf und der ist nicht bei Ferrari, sag ich mal, rausgeschmissen worden, weil er keine Leistung gebracht hat. Der ist einfach nicht mehr bei Ferrari, weil Ferrari eben mit Lewis Hamilton einen Deal sozusagen eingegangen ist. Und dann hat man auch einen Alex Albon, der jetzt auch schon etwas länger eben im Team ist, da sich auch schon ebenso ja gezeigt hat, auch wenn er zu Anfangs am Anfang auch noch Probleme mit Franco Colapinto hatte bezüglich des internen Teamduells. Das hat sich dann am Ende so ein bisschen wieder gelegt. Genau, aber wie gesagt, Colapinto dann jetzt eben für Alpine im Einsatz ist auch ganz interessant. Tatsächlich wird Alpine auch eine Ablösesumme zahlen, weil Franco Colapinto sollte ja eigentlich für Williams Ersatzfahrer werden. Und was sich dann natürlich dann auch gleichzeitig, oder was wir gleichzeitig auch noch anschließend sagen können, ist, dass er wohl einen Vertrag für mehrere Jahre bekommen wird. Also das ist nicht so ein klassischer Vertrag eines Testfahrers oder Ersatzfahrers. Die gehen meistens ja nicht so lange, meistens nur so 1, 2 Jahre, weil sich der Ersatzfahrer natürlich auch dann so vielleicht umorientieren möchte, sag ich mal, dass er sagt, ich kann woanders einen Formel-1-Platz ergattern, ich kann in einer anderen Rennserie teilnehmen. Wie gesagt, Colapinto jetzt allerdings mit einem mehrjährigen Vertrag und was wir dann natürlich direkt rausschließen können, ist erstmal, dass Alpine schon mal Jack Doohan definitiv unter Druck setzt damit und auch Franco Colapinto eigentlich schon gesagt haben müssen, also Alpine muss Franco Colapinto eigentlich schon fast gesagt haben, dass er echt sehr gute Chancen hat, irgendwann in naher Zukunft für das IP-Team an den Start zu gehen. Genau, ich könnte mir wie gesagt vorstellen, dass man jetzt vielleicht nur in Performance erstmal noch so ein bisschen abwartet, aber er hat gleich eben diesen Druck im Nacken, dass dort ein Franco Colapinto sitzt, der eben heiß auf diesem Sitz ist. Das ist so ähnlich ein bisschen wie bei den Racing Bulls, wo es der Liam Lawson war, der in dieser Situation war, der hinter ja, Daniel Ricciardo quasi saß und ja auch irgendwie so ein bisschen hinter Sergio Perez. Und damit wird die Situation für einen Rookie natürlich nicht gerade einfacher. Und könnte mir echt vorstellen, dass es Jack Doohan echt schwierig haben wird. Er konnte sich jetzt am ersten Wochenende in Abu Dhabi nicht wirklich auszeichnen. Da haben mich andere junge Fahrer, Rookies, schon durchaus mehr überrascht. Eben unter anderem Franco Colapinto, der hatte auch kein Mega-Auto. Aber irgendwie hat er mich ein bisschen mehr überzeugt. Man muss allerdings auch aufpassen, es war halt, wie gesagt, das erste Rennen. Deswegen, der hat auf jeden Fall sich seine Chance jetzt erstmal verdient, ein paar Rennen sich zu beweisen. Der braucht auch erstmal ein bisschen Zeit als Rookie. Aber natürlich muss er dann auch schauen, dass er wirklich direkt irgendwie so gut wie es geht nah dran ist an Pierre Gasly, vielleicht das ein oder andere Ausrufezeichen setzt, weil sonst könnte es echt schwierig werden. Die Formel 1 ist, was das angeht, immer echt sehr dynamisch. Und dann kann es halt schon schnell passieren, dass er durch einen Franco Colapinto ersetzt wird. Mittlerweile ist es ja nicht mehr so unüblich, dass innerhalb der Saison quasi getauscht wird. Also das war ja eine Zeit lang eher nicht so üblich, aber mittlerweile ist es ja jetzt wieder eher schon so, dass man da drauf tauscht. Bei Red Bull war es natürlich öfter mal der Fall, aber konnten dann auch innerhalb der Teams so ein bisschen switchen. Jetzt könnte es dann halt eben diesen möglichen Wechsel innerhalb der Saison 2025 geben mit Franco Colapinto, der eventuell dann Jack Doohan ersetzen wird. Ich bin gespannt. Ich freue mich sowieso, was Rookies angeht. Ich glaube, dass das echt ein spannendes Jahr werden kann, weil wir haben so viele verschiedene Fahrer am Start und die sind alle so unterschiedlich irgendwie, dass ich mir noch gar nicht so vorstellen kann, wer da wirklich richtig gut überzeugen kann. Müssen wir mal auf jeden Fall abwarten, ne? Wer hier dann am Ende quasi den Rookie, Best Rookie Award oder sowas holt. Den können wir dann ja in der nächsten Saison auf jeden Fall auch einführen. Weil in der letzten Saison, sprich 2024, gab es ja prinzipiell oder offiziell zu Saisonbeginn kein Rookie. Klar, es gab eben diese Rennen wie es gab halt eben Fahrer wie Olli Berman, Franco Colapinto, eingesprungen sind, aber sie waren ja nicht Anfang der Saison als Rookie direkt gelistet, sondern eben sind dazugekommen quasi. Genau. So, also dann so ein bisschen das zu dem Thema, also zu Franco Colapinto, zu Alpine und Co. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch ein bisschen über ein anderes Team sprechen. Und zwar über Aston Martin, die, du hattest nämlich so ein kleines Personalbeben, kann man fast sagen, bei Aston Martin. Mike Rugg. Ist nämlich nicht mehr länger Teamchef bei Aston Martin. Ich muss sagen, das kam für mich schon relativ überraschend. Ich habe da jetzt nicht direkt mit gerechnet, weil eigentlich, finde ich, kam es in der Öffentlichkeit schon so rüber, dass Aston Martin prinzipiell relativ zufrieden war mit der Arbeit von Mike Rugg. Da gab es ja auch wirklich einige gute Momente. Er kam gut aus mit dieser Dynamik zwischen Lance Stroll, Fernando Alonso. Also hatte das immer gut unter Kontrolle. Hat das sehr ruhig gemanagt und hatte ja eben auch 2023, zu Anfang vor allem, dem Aston Martin Team unter anderem mit natürlich seinen Ingenieuren und den ganzen anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eben ein sehr, sehr gutes Auto bereitgestellt, womit eben Fernando Alonso durchaus auch um Podien fahren konnte und auch Lance Stroll immer gute Punkte eben einfahren konnte. Problem war da aber einfach eben die Entwicklung. Aston Martin tat sich schwer mit den Updates, ist so ein bisschen stehen geblieben und dann kamen halt andere Teams, Ferrari, McLaren, die dann eben einen großen Sprung gemacht haben, auch Mercedes, und dadurch wurde der Abstand zu Aston Martin immer größer und in diesem oder im letzten Jahr, also 2024, war der Abstand schon sehr groß, muss man sagen. Und dementsprechend hat sich jetzt Aston Martin dazu entschieden, wie gesagt, Mike Rugg erstmal nicht mehr länger als Teamchef bei Aston Martin zu haben, allerdings wird er nicht er wird nicht quasi ausgeschmissen oder gefeuert, sondern er wird weiterhin für Aston Martin arbeiten. Er hat auch weiterhin noch Verantwortung, vor allem an der Strecke, aber halt nicht mehr unbedingt im Werk. Er wird nämlich ersetzt von Andy Coppel. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, wenn nicht, tut mir leid. Auf jeden Fall übernimmt sehr den Posten. Der wird tatsächlich, oder der ist tatsächlich seit Sommer letzten Jahres beim Team Aston Martin, war vorher unter anderem auch beim Mercedes. Bin dann gespannt, inwiefern sich da. Sorry, das ist kurz runtergefallen. Ich hoffe, es war nicht zu laut. Auf jeden Fall bin ich da auch gespannt, wie so sich da dann so die Dynamik auch ändert im Team. Ich bin ja auch immer noch, oder ich warte auch immer noch so ein bisschen auf den Einfluss von Adrian Newey rund um das Aston Martin Team. Klar, der darf an sich auch noch nicht arbeiten, also er wird erst jetzt bald hinzustoßen. Ich schätze mal, dass man es dann erst so ab 2026 eben sieht. Ist aktuell noch sehr viel im Hintergrund unterwegs. Aber trotzdem bin ich da sehr gespannt auf den Einfluss von Adrian Newey in den kommenden Jahren, weil bei Red Bull hat man, finde ich, schon starken Leistungsabfall gesehen. Prinzipiell würde man es jetzt erstmal eben auf Adrian Newey sozusagen schieben, weil der eben das Team verlassen hat. Es war viel Unruhe. Und ich bin gespannt, ob er wirklich bei Aston Martin jetzt auch mit dem Team so einen krassen Vorsprung oder so ein krasses Auto, sage ich mal, zusammenstellen wird, womit Aston Martin dann auf jeden Fall auch wieder weiter vorne mitfahren kann. Also das wird, glaube ich, sehr interessant sein zu sehen. Und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was Aston Martin da dann anstellen kann. Wir sind da mal gespannt, wer dann eben oder wie der neue Teamchef dann bei Aston Martin auch auftreten wird. Wie gesagt, Mike Krack war ja eher so ein bisschen ruhiger, kontrolliert, hatte das aber, finde ich, sehr gut alles so im Griff. Und ja, mal sehen, wie es dann der neue Teamchef bei Aston Martin macht und wie sehr es vielleicht das Team auch weiter nochmal voranbringen kann. Genau, das also so ein bisschen zu Aston Martin. Jetzt wollen wir nochmal ein bisschen vorausschauen. Und zwar tatsächlich auf die Präsentation. Also wir wissen ja schon jetzt seit etwas längerer Zeit, dass es im Februar, ich glaube es ist der 18.2., wenn ich da richtig informiert bin, der 18.2. ist eben die große Formel 1 Präsentation der ganzen Teams. Die werden dann alle in London sein und dort die vor einem großen Publikum eben die Autos und vor allem natürlich die neuen Lackierungen vorstellen. Genau, es geht wie gesagt vor allem eben um diese Lackierung, weil ja so krass mit Teilen und Performance ist das tatsächlich noch nicht. Oft zeigen die Teams da auch noch nicht alles, weil es bis zum Saisonstart und zu den Tests dann ja doch auch noch ein bisschen hin ist. Dementsprechend ist das auch nicht so ganz viel. Wir können uns nur schon mal so ein bisschen farblich an die neuen Autos gewöhnen. Mal sehen, ob es da auch was Überraschendes dabei ist. Wir ranken natürlich da auch mal die Lackierungen dann. Allerdings gibt es auch noch ein paar andere Präsentationen sozusagen. Also das Williams-Team wird tatsächlich ein paar Tage vorher schon das Auto präsentieren, am 14.2. Allerdings nicht mit der richtigen Lackierung, die eben dann nochmal in London zu sehen sein wird, sondern mit einer Sonderlackierung, sowas in der Art, wahrscheinlich auch ein bisschen Carbon. Und nur dann, damit man wahrscheinlich nochmal als Team sozusagen nochmal schaut, also dass man das Team vielleicht dann auch noch einfach mal so ein bisschen präsentieren kann. Ich glaube, es geht auch an die Strecke. Ich meine Silverstone, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Von daher, man muss natürlich auch das immer sehen. Also so eine Show ist vielleicht für die kleinen Teams auch gar nicht das Beste, muss man sagen, weil bei einer Show ist oft eben die Aufmerksamkeit bei den Teams, wo es um den Titel geht. Und für Williams wird es natürlich schwierig sein, vorne ganz mitzukämpfen. Und bei so einer großen Veranstaltung kann das dann schon mal sein, dass die kleineren Teams eben in den Hintergrund rücken. Und deswegen möchte man sich als Team mit seinen Sponsoren etc. vielleicht auch einfach schon mal vorher so ein bisschen zeigen und präsentieren. Und deshalb geht man bei Williams da den Weg. Aber nicht nur Williams, tatsächlich auch Ferrari wird nochmal eine eigene Präsentation sozusagen machen. Allerdings einen Tag nach der Präsentation in London, nach der offiziellen. Die wird dann allerdings auch wahrscheinlich, glaube ich, wieder in Italien stattfinden. Und da geht es dann vor allem auch darum, dass die Autos nochmal dort auf die Strecke gehen. Ich bin gespannt, ob da auch noch ein paar andere tatsächlich nachziehen, ein paar andere Teams, die eventuell auch denselben Weg gehen. Wenn ja, muss man sagen, ist diese Präsentation vielleicht auch ein bisschen unnötig. Aber gut, ich bin da echt gespannt drauf, muss ich sagen, weil es kann richtig gut werden, dass man wirklich tolle Bilder sieht, vielleicht auch ein paar tolle Interviews und so. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es so ein Fernsehen übertragen wird oder ob es einfach nur so auf den YouTube-Channels, sage ich mal, übertragen wird. Mal sehen. Es kann aber auch zu einem Flop werden, dass es einfach zu viel Show ist, dass es nicht mehr so krass um die Autos geht. Deswegen, da bin ich echt gespannt. Ich hoffe, dass sie da so den richtigen Grad finden, weil sonst könnte, wie gesagt, das auch nicht so toll werden. Mal sehen. Wir warten es mal ab. Ich bin auf jeden Fall schon sehr hyped auf die neuen Autos, die neuen Markierungen und auf die Saison 2025. Es sind dann ja noch ein paar Wochen. Es geht dann los tatsächlich auch mit den Tests in Bahrain und danach geht es dann nach Australien. Genau, das also so ein bisschen dazu. Ja, genau. Damit würde ich sagen, ja, die Podcast-Folge geht jetzt heute nicht ganz so lang. Aber wir haben so ein bisschen die Themen eben durchgequatscht, sozusagen, was rund in der Formel 1, rund um die Formel 1 in dieser Woche oder in der vergangenen Woche eben los war. Waren halt, wie gesagt, doch ein paar Sachen. Und vor allem geht es dann in der nächsten Folge tatsächlich auch nochmal weiter. Wir machen natürlich, habe ich glaube ich letzte Woche schon mal angedeutet, so ein bisschen, wir schauen mal so ein bisschen voraus in die Saison. Ich wollte auf jeden Fall nochmal ein bisschen was zu den Strecken machen, sprich, wir schauen uns nochmal den Rennkalender an, wie toll ist der, was mögen wir, was gefällt uns nicht. Und genau, wir gucken ein bisschen nochmal intern Richtung Team-Duelle und generell Duelle der Teams und natürlich auch auf die Rookies, was die so veranstalten, also so ein bisschen vorausschauen. Und wie gesagt, dann geht es ja auch schon bald los, eben unter anderem mit der Präsentation und all solchen Dingen. Übrigens auch noch eine kleine Randnotiz, die MotoGP-Saison geht tatsächlich auch noch schon ein bisschen eher los als die Formel-1-Saison. Sprich, über die MotoGP ja, werden wir bestimmt auch nochmal reden in einer der kommenden Podcast-Folgen, wer da so welche Chancen hat, auch auf den Titel unter anderem, könnte uns auch ein sehr spannendes Duell um den Titel eben erwarten. Und genau, das also so ein bisschen für die kommenden Wochen. Ja, an dieser Stelle soll es das dann erstmal gewesen sein für diese Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr mit am Start wart. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.